Herzlich willkommen zu Todesmutig. Heute habe ich ein Gespräch für euch, was ich mit Thomas Willig geführt habe. Thomas ist ehrenamtlicher Sterbebegleiter und erzählt in unserem Gespräch darüber, was es braucht, damit man ehrenamtlich mit Sterbenden und Schwerstkranken arbeiten kann, und erzählt aus seinen Begleitungen und von einem ganz kreativen Projekt, was er mit seiner aktuellen Begleitung ins Leben gerufen hat. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Folge. Lieber Thomas, du bist ehrenamtlicher Hospizbegleiter und ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit haben, über dieses Ehrenamt und dein Projekt, was du in diesem Rahmen ins Leben gerufen hast, zu sprechen. Und ich würde dich am Anfang fragen, wie wird man denn überhaupt Hospizbegleiter und was hat dich persönlich dazu bewogen, in diesem doch ungewöhnlichen Umfeld ein Ehrenamt anzufangen?
Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung dafür. Weiß ich sehr zu schätzen und das Ganze auch im Namen dann auch vom Rudi genauso. Ja, von dem werde ich später noch mit erzählen. Und eben natürlich auch vom Hospizverein, weil ja, durchaus auch in meiner Rolle als Ehrenamtlicher, da vertrete ich ja eigentlich in gewisser Weise auch mit den Verein. Drum vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Wie wird man Hospizbegleiter? Ja, indem man beim Arzt im Wartezimmer auf einmal eine Broschüre vom Hospizverein auf einmal in die Hand bekommt. Und irgendwo hat es dann in dem Moment bei mir mit geklingelt, weil da einfach jahrelang irgendwas bei mir gegärt hat. Da wird man sicherlich noch genauer mit drauf eingehen, über die eigenen Motivationen oder die eigenen Gründe. Aber in dem Fall war es schlicht und einfach wirklich nur eine Broschüre im Wartezimmer beim Arzt. Genau. So, und dann habe ich irgendwo am nächsten Tag bei denen mit angerufen und wurde dann gleich für den nächsten Tag gleich zu einem persönlichen Gespräch mit eingeladen. Das Ganze, das lief dann in deren Büro auf der Palliativstation im Krankenhaus in Bad Reichenhall.
Und bei denen heißt der lokale Hospizverein.
Richtig, ganz genau. In dem Fall, oder in meinem Fall, ganz einfach beim Hospizverein Berchtesgadener Land. Und weil ich hier in Pieding mit wohne, liegt das entsprechend gleich um die Ecke. Und und dann marschiert man da ins Krankenhaus mit rein, sucht sich da die Palliativstation, wo ich in dem Fall vorher auch noch nie gewesen bin. Und geht da einfach mal offen natürlich mit rein, mit einer offenen Einstellung. Und dann setzt man sich zusammen mit der entsprechenden Leitung, mit der Supervisorin und lernt sich erstmal kennen, bekommt erstmal ein Gefühl für sich, was man eigentlich, ja, so blöd es vielleicht klingen mag, aber was man da eigentlich für einen Mensch vor sich hat. Und unterhält sich dann natürlich auch darüber, über die eigenen Beweggründe. Also warum und wieso und weshalb man das Ganze eigentlich so jetzt mit angehen möchte, warum man da Interesse hat.
Also man hat so ein Vorgespräch quasi.
Genau. Da wird dann sicherlich natürlich auch vorher schon mit aussortiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch vielleicht auch falsche Vorstellungen auch mit gibt. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, rein über die Menschenkenntnis von dieser Hospizleitung, dass die schon beim allerersten Kennenlerngespräch dann schon mit feststellen, ja, könnte das passen oder nee, kategorisch ganz komisches Gefühl. Ich glaube, das sind auch alles Profis. Und
wie geht es dann weiter? Angenommen, man bekommt dann gesagt, ja, das passt von unserer Seite, was muss man dann weitermachen?
In meinem Fall ging das dann sogar sehr schnell, weil zufällig direkt am folgenden Tag ging es nämlich auch schon los mit dem eigentlichen Kursbeginn. Und das war wirklich absoluter Zufall. Und dementsprechend, also 2 Tage quasi nach meinem Anruf, bin ich da also schon mit reinmarschiert zu dem offiziellen Start von deren Kurs zum Sterbebegleiter. Und dann marschiere ich da rein und komme erst mal darauf, dass ich hier als Mann wahnsinnig in der Unterzahl mit bin.
Eine Rarität bist.
Absolut. Also das zum einen und zum anderen auch rein vom Alter her. Also in dem Fall, zu dem Zeitpunkt bin ich Anfang, Mitte 30 mit gewesen. Und das ist schon sehr, sehr wenig,
die Ausnahme,
da in der Altersklasse mitspielen. Genau. Und dann habe ich mich dem Ganzen erstmal so mit hingegeben. Letzten Endes, ich habe ja da Interesse gehabt. Ich wollte ja diese Ausbildung mit starten.
Es ist ja vielleicht total nicht selbstverständlich, dass man für ein Ehrenamt eine Ausbildung machen muss. Man wird ja nicht einfach so dann zu den sterbenden Leuten gelassen, sondern man qualifiziert sich für dieses Ehrenamt. Das ist ja schon mal die erste wichtige Info und das ist auch relativ umfangreich. Vielleicht erzählst du mal, wie viel Zeit du da investiert hast für diese Ausbildung.
Das Ganze ging, wenn ich mich recht erinnere, so ziemlich genau ein Jahr. Ein Jahr dauert die ganze Ausbildung, was natürlich auch in meinen Augen dringend notwendig auch mit ist. Weil letzten Endes, so wie du es gerade gesagt hast, man wird da auf sterbende Menschen mit losgelassen. Und dazu gehört sicherlich auch eine ordentliche Ausbildung. Zum einen zum Schutz von den eigentlichen Patienten, Menschen, die da eben gerade quasi auf der Zielgeraden sind. Auf der anderen Seite auch für mich selber, ja, für meinen eigenen Schutz, weil das gehört ja auch eine gewisse professionelle Distanz, gehört ja auch mit dazu. Und das muss man auch erstmal lernen, das Ganze.
Und kannst du so ein bisschen erzählen, nur grob, jetzt nicht den ganzen Lehrplan, aber was dir geholfen hat, was du da gelernt hast, so, um was es geht in der Ausbildung?
Ausschlaggebend ist für mich mit gewesen, das war eine ganz, ganz große Erkenntnis für mich, dass ich irgendwann mal gecheckt habe, dass ich mich quasi erstmal selber mit kennenlernen muss. Bevor du der Fels in der Brandung für andere Menschen sein kannst, musst du erstmal selber deine eigene Lebensgeschichte durch und durch kennen. Sicherlich, ja, kann das auch ein Fass ohne Boden natürlich mit sein. Da lernt man nie mit aus. Man hat sich auch irgendwann, keine Ahnung, im höheren Alter selbstverständlich immer noch nicht, vielleicht immer noch nicht hundertprozentig kennengelernt. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Fokus.
Also der Selbsterfahrungsanteil quasi.
Unbedingt.
Und sonst gibt's natürlich auch Informationen, gell, über, weiß ich nicht, Krankheiten und Strukturen der Palliativbegleitung und so weiter. Also einfach Wissen wird ja auch vermittelt.
Das ist richtig. Also, dass wir auch ein Gefühl dafür bekommen haben, hey, was gibt es auch für unterschiedliche Stadien vom Sterbeprozess? Was passiert da rein physiologisch vor allen Dingen auch? Und dann aber eben auch ganz grundlegende Sachen, Kommunikation, Emotionalität und das Ganze. Wie kommuniziert man mit einer Person, die sich selber gar nicht mehr sprachlich äußern kann? Wie geht nonverbale Kommunikation mit einem Sterbenden? Das sind ganz viele Dinge, wo ich auch vor allen Dingen als Mann auch mit sagen muss, da wird sicherlich vieles für Frauen intuitiv mit sein, aber in Sachen Kommunikation und Empathie, es ist Fakt. Also ich habe da selber auch ganz extrem viel für mich auch mitgenommen.
Schön, ja. Ja. Und nochmal so eine ganz profane Frage, das dauert ein Jahr, das ist eine Ausbildung, man wird da wirklich intensiv vorbereitet. Wie viel kostet der Spaß?
Dadurch, dass es ein Ehrenamt natürlich mit ist, kostet das genau gar nichts. Also grundlegend mal nichts.
Ach krass.
Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite, ja, es gibt sicherlich, gibt es einen Mitgliedsbeitrag, aber da reden wir über eine zweistellige Summe. Also tut mir leid, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist in meinen Augen noch nicht mal ein Unkostenbeitrag. Und den bin ich sehr, sehr gerne bereit, den zu zahlen. Also das ist ganz, ganz wenig.
Aber das ist für uns jetzt selbstverständlich, aber ich denke, nicht jeder, der das hört, wird denken, dass das nichts kostet, wenn das umfangreich ist. Ja, also ich musste schon was zahlen, aber das war auch nicht viel, irgendwie 130 Euro oder so. Und das hat man dann auch zurückbekommen nach ein paar Begleitungen. Manchmal ist es ja auch aufgeteilt in so einen Grundkurs und einen Fortführungskurs oder so ein Aufbaukurs, das war bei euch nicht so, oder? Das war ein Block.
Wenn ich ehrlich bin, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da irgendwelche besonderen Blöcke gegeben hat, wo irgendwo in Sachen Grundkurs und Fortgeschritten oder so mit aufgebaut worden ist.
Vielleicht ist es auch anders organisiert immer.
Was ich aber auf jeden Fall was auch noch wichtig wäre bei der Erzählung, und zwar gibt es irgendwann zum Ende hin von dieser Ausbildung gibt es ein sogenanntes Eignungswochenende. Das war sehr interessant. weil das Ganze ganztags für einen Samstag und einen Sonntag mitging. Das hat so ein bisschen so einen Workshop-Charakter mitgehabt. Also du warst den ganzen Tag warst du beschäftigt mit entsprechenden psychologischen Aufgaben und entsprechenden Austauschrunden. Und du bist angeleitet worden und gleichzeitig auch beobachtet worden, sowohl von der Psychologin im Ruhestand, als auch in meinem Fall, als auch vom jetzigen Vorstand, der eben auch der Diakon ist, also entsprechend
Ach,
auch aus der Seelsorge auch mitkommt. Und von diesen beiden sehr erfahrenen Fachkräften, kann man sicherlich so sagen, wurden wir dann zum Ende hin auch abgetastet. Da wurde dann also von den beiden schon danach geguckt, hey, sind das auch die Richtigen? Und das ist mir sehr in Erinnerung mitgeblieben. Ja, nach meiner Einschätzung, für mich war das eine perfekte Balance so zwischen Professionalität und wirklich auch, ja, ich meine, das ist ja schon was Besonderes. Man wird ja auch emotional auch berührt, wenn man da in so eine Ausbildung geht, so ein Ziel hat und dann auf so einem Eignungswochenende dann auch ein entsprechendes Feedback bekommt, ob man da auch der Richtige auch dafür ist. Und das war schon, ich erinnere mich gerne daran zurück.
Schön. Ja, dann ist es, glaube ich, wirklich immer so ein bisschen individuell organisiert. Also das gab es bei mir damals nicht. Wir hatten so ein Praktikum, aber das organisiert wahrscheinlich jeder Hospizverein selber. Aber angenommen, man übersteht alle Prüfungen. Wie geht's denn dann mit den Begleitungen los? Was macht denn ein ehrenamtlicher Hospizbegleiter? Wie ist denn so der Rahmen? Also wie oft geht man dahin? Wo findet man die Leute? Wie kommt man denn ans Werk?
Vor allen Dingen, indem man zuerst mal mit der Leitung auch mal mit abklärt, wie viel kann man überhaupt mitbieten? Wie viel Zeit? Wie viel Zeit ist man bereit, für dieses Ehrenamt zu investieren? Und in meinem Fall, ich bin hauptberuflich, bin ich sowieso mit eingespannt. Und ich habe für mich mit beschlossen gehabt und es auch so kommuniziert gehabt, dass ich pro Woche ungefähr eine Stunde an Begleitung mitgeben kann, zuzüglich natürlich Anreise, Abreise, eh klar. Und dann wird natürlich auch vorausgesetzt, dass du dich an diesen Supervisionen mitbeteiligst. Das Ganze läuft, wenn ich mich nicht irre, irgendwie so alle 2, 3 Monate, dass man da in einem regelmäßigen Abstand mit zusammenkommt, mit den anderen Hospizbegleitern. Einfach über problematische oder
bewegende, einfach über die Begleitungen spricht.
Richtig, wo man einfach auch nochmal um eine andere Meinung auch mit bitten kann und die einholen kann und das auch professionell angeleitet wird.
Auch Raum ist, falls Schwierigkeiten hat oder selber betroffen ist, man das dann einbringen kann.
Richtig, wenn man in Situationen kommt, wo man vielleicht auch selber befangen ist, wo man vielleicht auch merkt, hey, verdammt, irgendwo triggert mich das Ganze jetzt irgendwo werde ich erinnert an meine eigene Kindheit und irgendwas löst es zu sehr in mir aus, dann sind genau solche Supervisionen für solche Themen extrem wichtig. Und die Leitung vom Hospizverein, die will einen ja auch nicht verheizen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die natürlich auf ihre eigenen Leute auch mitschauen. Und da, aus dem Grund, gibt es diese Supervision.
Das ist einfach was ganz Besonderes für ein Ehrenamt. Also ich glaube nicht, dass bei der Tafel, wenn du bist oder weiß ich nicht, im Tierheim dich ehrenamtlich engagierst, dass es dann da auch so intensive Begleitung gibt. Das ist was Besonderes.
Richtig.
Okay, also man steckt den Rahmen ab. Wie viel bin ich bereit zu geben und zu investieren? Was kann ich leisten? Und dann kriegt man einen Menschen zugeordnet, wo dann die Einsatzleitung denkt, ja, das könnte passen. Und dann geht man dahin, ne? Zum ersten Mal. Und was sind denn die Aufgaben von so einem Hospizbegleiter? Was darf und sollte der machen und was eher nicht? Also wofür ist der nicht da?
Also grundlegend, wir sind, wenn man es ganz allgemein mitformulieren soll, wir sind dazu da, also schwer erkrankte, sterbende Menschen zu unterstützen. Und es geht nicht in keiner Weise darum, dass wir denen irgendwo im Haushalt mithelfen oder denen, keine Ahnung, oder irgendwelche pflegenden Dinge mit übernehmen. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Das hat viel, viel mehr, hat das mit Seelsorge auch mit zu tun.
psychosoziale Begleitung, genau.
Genau. Und was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig auch gewesen ist von Anfang an, ist, dass das Ganze eben auch in keiner Weise irgendeinen Bezug hat mit Religion. Also ich selber, ich würde nicht sagen Atheist, ich hab den nötigen Respekt vor anderen Religionen, aber ich selber, ich glaube nicht. Und mir war das wichtig, dass ich dann nicht irgendwo in eine Richtung gedrängt werde, dass ich jetzt irgendwo auf einmal eintreten muss bei der evangelischen Kirche oder sowas. Und dann läuft das Ganze so ab, dass also die Hospizleitung, die hat dann ihren entsprechenden Pool an Sterbebegleitern, Männlein, Weiblein, in verschiedenen Altersklassen natürlich, und jeder hat seinen eigenen Charakter. So, und wenn diese Hospizleitung, also von irgendeiner Person, die die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte, wenn die kontaktiert werden, dann wird diese Leitung erstmal sich mit der entsprechenden Person mit treffen, um das Ganze erstmal sowieso mit einzuschätzen. Hey, besteht da wirklich tatsächlicher Bedarf? Nicht, dass das Ganze irgendwo missbraucht wird für eben Hilfe im Haushalt. Da wird also auch schon mal mit vorsortiert. Wenn das Ganze dann tatsächlich sich bestätigt, dass es da einen Bedarf auch mit gibt, dann überlegt sich die Leitung, hey, welcher von unseren Hospizbegleitern könnte da charakterlich gut dazu passen? Und dann kommt man natürlich auf mich irgendwann mal mit zu und schlägt mir das vor, spricht mich an und fragt mich, ob ich das Ganze mit übernehmen würde. Wenn ich dem Ganzen dann zustimme, dann mache ich mir einen Termin mit der Person mit aus, komme da vorbei, dann lernt man sich sowieso erstmal mit kennen. Und dann nach irgendwann einer Stunde, anderthalb, dann schaut man sich quasi in die Augen und fragt sich gegenseitig, hey, wird das für dich passen? Hättest du Lust? Wäre das für dich in Ordnung, dass wir uns weiterhin mitsehen? Und da muss man auch einfach ehrlich sein, auch sich selber gegenüber. Wenn man in dem Moment natürlich irgendwo ein komisches Gefühl hat oder irgendwie passt es nicht, dann muss man das halt auch einfach ehrlich auch mit äußern.
Genau, und dann startet die Begleitung so, wie man es halt ausmacht. Das kann mal je nach Bedarf sein und natürlich immer im Rahmen dessen, was man auch leisten kann. Und jetzt interessiert uns natürlich total, Thomas, ob du was aus deinen Begleitungen erzählen könntest. Also von Erfahrungen, die dich besonders berührt haben und was du so erlebt hast in deinen Begleitungen bisher.
Eine von meinen ersten Begleitung, die ist, das war sogar ein ziemlicher Hammer, weil ich da mit einem, zu dem Zeitpunkt war er Ende 20, das war ein MS-Patient, Multiple Sklerose. Und mit der Krankheit wird dringend oder geht es ganz klar in die Richtung, dass die Muskulatur natürlich immer schwächer mit wird. Und das beinhaltet eben auch die Atemmuskulatur. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie so eine Person am Ende damit sterben wird. Und dann sitze ich also mit diesem Ende 20-Jährigen zusammen und bekomme dann von ihm erzählt, wie er einfach in den letzten, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 7 Jahren, wie er dann nach und nach mehr oder weniger vergessen worden ist von seinen alten Schulkameraden, von seinen Arbeitskollegen, von seinem Freundeskreis. Wow. Das knallt dann natürlich schon mit rein. Und da kann mir keiner erzählen aus der Sterbebegleitung, dass den sowas dann mit kalt lassen würde. Vor allem auch dann nicht, wenn man dann zum Beispiel mitkommt, dass der eigene Vater zum Beispiel die Krankheit, diese Erkrankung vom Sohn, wahrscheinlich aus Eigenschutz, das ist jetzt nur eine Vermutung, die hat der offenbar ausgeblendet. Die hat versucht zu leugnen, und das ist nur meine Vermutung, um sich dadurch psychisch selber zu schützen. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Rolle. Wir haben über sowas nicht zu urteilen und wir haben uns in solche Familienangelegenheiten nicht einzumischen und wir sollen da unbedingt die Finger auch davon lassen. Auf der anderen Seite, wenn man dann sowas natürlich aber mitkriegt, also da macht man sich dann schon seine Gedanken darüber.
Wow, wie intensiv, ja. Wie lang war die Begleitung?
Das Ganze ging nicht unbedingt mit lange. Das waren auch nur so ein paar Monate und dann kam.
Finde ich schon lange.
Und dann kam aber Corona mit dazwischen. Und dann habe ich auch erstmal mit realisieren müssen, das war für mich auch, ich würde nicht sagen belastend, aber das hat mir schon zu denken gegeben, dass ich als Sterbebegleiter dann deutlich reduzierteren Kontakt auf einmal nur noch haben durfte durch diese begrenzten Besuche innerhalb von einem Pflegeheim oder von einem Krankenhaus. Und wie mir dann eben auch mit bewusst geworden ist, dass man da eigentlich sterbenden Menschen den Kontakt, den persönlichen Kontakt mit einer Begleitung mehr oder weniger,
Verwehrt.
ja, durchaus verwehrt. Vielleicht ist das auch die richtige Formulierung. Und das war schon, das hat mir schon zu denken gegeben zu der Zeit.
Und dann ist er verstorben, relativ dann.
Und dann ist der junge Mann, der ist dann irgendwann mal in eine ich glaube, eine Spezialklinik, ein bisschen weiter weg ist er gekommen, wo ich eine Anfahrt gehabt hätte von 1,5 Stunden.
Oh
Und
ja, das.
dann muss auch ich als Ehrenamtlicher muss dann auch irgendwann sagen, nö, das bin ich dann einfach nicht mehr bereit, dann noch mit zu investieren. Und da muss man dann eben auch, da kommt dann auch diese professionelle Distanz auch zu tragen,
Ja.
wo man einfach sagen muss, hey, ich hab ein gewisses Kontingent, was ich bieten kann, aber alles, was darüber hinausgeht, da darf man sich dann auch keine Vorwürfe auch machen.
Nee, es ist innerhalb der eigenen Grenzen, die diese Rolle halt nun mal hat. Du bist nicht sein Bruder, nicht seine Mutter, nicht seine Frau, sondern der Sterbebegleiter, der Ehrenamtliche. Und das sprengt den Rahmen deines Angebots ist völlig in Ordnung, da hast du recht.
Richtig. Und das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis. Ehrenamt, alles gut und schön. Empathie, alles gut und schön. Aber man muss auf sich selber auch mit achten und seine
Ja,
eigenen Grenzen.
das ist ja auch ein großer Teil der Ausbildung, gell? Selbstfürsorge.
Ganz
Das gehört
genau.
immer ganz wichtig dazu. Du hast ja ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen als Ehrenamtlicher. Und du hast vorher schon ein bisschen einen speziellen Menschen erwähnt, den Rudi. Und das interessiert uns jetzt natürlich sehr, wie das zusammenhängt, ob du uns ein bisschen erzählen kannst von deiner aktuellen Begleitung und was ihr zusammen erschaffen habt.
Sehr schön, ganz genau. Den Rudi, den habe ich letztes Jahr im Mai 2023 habe ich den mit kennengelernt. Der Rudi ist jetzt aktuell, ist er 85, hat Prostatakrebs und Knochenkrebs. Und der Rudi ist aber komplett glasklar im Kopf. Also mit dem Rudi, der könnte auch hier mit unserem Gespräch, da könnte der wunderbar mit teilhaben. Und das ist in meinen Augen nicht unbedingt selbstverständlich in dem Alter und mit der Erkrankung. Und mit dem Rudi bin ich, das war dann irgendwann Ende November, ich glaube Dezember, bin ich mal mit zusammengesessen und dann hatte er mir sehr emotional ja, seine Sicht der Dinge auch mitgeteilt und sich auch so ein bisschen, ja, durchaus auch ausgekotzt, wo es aus seiner Sicht darum ging, dass er häufig mit seiner Erkrankung und mit seinen Bedürfnissen sich nicht wirklich gesehen fühlt. Und da kann man sich natürlich drüber streiten, da sind natürlich ganz viele Emotionen mit dabei, aber ich habe für mich dann irgendwann, das gab so einen Schlüsselmoment, wo er das Ganze formuliert hat, dass er sich nicht richtig gesehen fühlt. So, und für mich, der eben auch diese Leidenschaft mit der Fotografie eben auch mit hat, habe ich in dem Moment gedacht, Moment mal, warum begleite ich ihn dann nicht eigentlich auch gleich fotografisch? Warum mache ich ihn dann nicht gleich sichtbar? Und dann habe ich ihn direkt mit drauf angesprochen und ihn ganz direkt in die Augen geguckt und gefragt, hey Rudi, ich habe da eine Idee. Das Ganze würde aber auch mit bedeuten, dass ich dich in allen emotionalen Lagen mit begleite und ganz wichtig, tiefer Blick in die Augen, bis zum Schluss. Und habe das erstmal so sacken lassen und habe ganz bewusst darauf geachtet, ob der das auch wirklich versteht, was ich da gerade ausgesprochen habe.
Du hast ihm gesagt, ich möchte dich fotografieren, um dich sichtbar zu machen, und zwar in auch den verletzlichen Lebenslagen und bis zum Lebensende.
Ganz genau.
Du willst
Also das
Fotos von
heißt,
ihm machen.
ja, aber nicht einfach nur irgendwelche Fotos, sondern mir ist wichtig, und das war mir von Anfang an, war mir das ganz wichtig, dass ich das Ganze authentisch auch mit rüberbringen über diese Fotos, dass ich ihn also eben auch zeige in unglaublich verletzlichen Momenten, also auch wo er weint, wo er auch verzweifelt ist, wo er Schmerzen hat, aber eben auch wo er unglaublich glücklich auch mit ist und wo er wahnsinnig viel Freude auch mit hat und dass man einfach zeigt, wie nah diese ganzen Emotionen in der Sterbebegleitung eben auch mit sein können.
Und was mir gerade auffällt, wie nah du ihm bist. Also wie intim so eine Sterbebegleitung sein kann.
Und je tiefer wir beide, der Rudi und ich, in dieses Projekt mit eintauchen, umso mehr fällt mir eben auf, genau diese von dir angesprochene Intimität. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, weil dieses Vertrauen, was wir beide mittlerweile aufgebaut haben, das ist nicht selbstverständlich. Und dabei ist eben auch sehr wichtig, und jetzt kommt eben der Hospizverein mit ins Spiel, die Leitung vom Hospizverein, weil der Hospizverein, der soll nicht einfach nur für sich Werbung mitmachen, für den Verein an sich oder für Sterbebegleitung generell, sondern er hat eben auch mit die Aufgabe, dass er auch auf mich auch mit achtet, dass ich eben auch mit beobachtet werde mit diesem Projekt und dass die Leitung auch so ein bisschen wie so ein Sparring-Partner von außen das Ganze beobachtet und mich auch innerhalb der professionellen Bahnen auch mithält. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, damit ich mich selber emotional dauerhaft eben auch mitschütze.
Ist ja gut so. Was war denn jetzt deiner Beobachtung nach die Auswirkung von eurem bisherigen Projektstand auf den Rudi und dich? Also ich nehme an, der hat auch ein paar von diesen Fotos schon gesehen. Wie hat er denn reagiert?
Unglaublich glücklich. Also jedes Mal, wenn er die Bilder auch mit sieht, so zwischendurch, dann freut er sich darüber. Er fühlt sich gesehen damit und er fühlt sich verstanden. Schön. Und das Ganze ist auch wichtig. Ich kläre auch zwischendurch immer mal wieder auch mit ab und versuche auch ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Transparenz ist er überhaupt bereit, auch in die Öffentlichkeit auch rauszutragen, weil die Bilder, die sollen ja auch mit veröffentlicht werden, immer in Zusammenhang mit irgendeinem Text, immer mit irgendeinem bestimmten Thema. Und gerade erst vor drei Stunden war ich erst wieder beim Rudi und habe den Rudi auch ganz, ganz besonders auf eine bestimmte Situation mit angesprochen, wo er wirklich buchstäblich die dunkelste Stunde in seiner eigenen Seele auch mit gehabt hat, wo es auch um Suizidgedanken auch mitgeht. Und das ist schon sowas, wo der Rudi, und das habe ich vorhin erst mit ihm abgesichert und mir das bestätigen lassen, dazu ist er bereit, das eben auch
zu teilen.
Zu teilen, dankeschön. Dass man einfach auch mit sieht und so ehrlich ist und ja, durchaus auch emotional auch in der Lage ist, auch die Hosen runterzulassen und zu zeigen, was da im Hintergrund alles eigentlich mitläuft. Und für mich persönlich war zum Beispiel auch sehr bezeichnend, dass ich auch gesehen habe, auf der einen Seite war er, da gab es diesen einen Besuch, wo er unendlich verzweifelt gewesen ist und genau dieses Thema mit aufgekommen ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, 2 Wochen später, da war das krasse Gegenteil. Da war er unglaublich glücklich und hat sich wieder mit gefangen gehabt. Und das finde ich so spannend. Und darum geht es mir auch in unserem Fotoprojekt.
Richtig schön. Das ist lehrreich auf so vielen Ebenen. Menschlich, aber auch von der Hospizarbeit aus gesehen. Es ist super wertvoll, auch um Ängste zu nehmen, weil was du beschreibst, es ist ja so menschlich. Es ist ja klar, dass er nicht dauerhaft deprimiert sein kann. Das kann ja keiner, genauso wie keiner dauerhaft super glücklich sein kann. Und dass das im Sterbeprozess auch nicht so anders ist, wird ja da mega schön dokumentiert. Also das ist, finde ich, wie du es beschreibst, ein ganz, ganz schönes Medium, was ihr da gefunden habt, was genau seine Bedürfnisse erfüllt und für dich ja auch total wertvoll und spannend ist. Und daran sieht man, dass in so einer Begleitung auch der vermeintliche Helfer, der Begleitende, der so nobel und ritterlich seine Zeit spendet, ja, total viel zurückbekommt. Also das ist ja für uns auch mega wertvoll und bereichernd.
Unbedingt. Und egal, mit wem ich mich in letzter Zeit über unser geplantes Fotoprojekt mit unterhalten habe, egal, ob das jetzt Kollegen oder Freunde oder wer auch immer mit gewesen ist, jeder, aber ausnahmslos jeder hat leuchtende Augen mitbekommen und hat klipp und klar gesagt, ja, unbedingt, über Sterben, über Krebs, über genau solche Emotionen, da muss viel, viel mehr geredet werden. Wir wollen Berührungsängste mit abbauen und schlicht und einfach zeigen, dass das kein Tabuthema sein braucht und auch kein Tabuthema sein darf. Und in dem Zug, das ist zeitlich gerade ein sehr, sehr, naja, ich weiß nicht, ob es richtig formuliert ist, ob es ein schöner Zufall ist, aber mir fällt zum Beispiel auf, man braucht nur die Nachrichten verfolgen. Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, der hat das öffentlich auch mitgemacht, dass er jetzt über einen Jahreswechsel an einer Prostataerkrankung, dass er die auf den Tisch bekommen hat, genauso wie der König Charles aus Großbritannien.
Genau.
Das ist schon, ich finde das schon interessant und in dieselbe Kerbe möchten wir auch schlagen und wirklich uns bewusst ins Rampenlicht stellen, um zu zeigen, hey, es braucht kein Tabuthema sein.
Schön. Und das ist natürlich für dich oder für uns alle ein großer Segen, dass so mutige Menschen wie der Rudi da als Beispiel vorangehen.
Da
können wir
ihm
echt super dankbar sein, weil gerade für jemanden in dem Alter ist es echt gar nicht selbstverständlich. Und überhaupt für jemanden, der in einer sehr verletzlichen Situation ist, ist es nicht selbstverständlich.
Sehr schön, genau, danke. Und das ist auch meine Meinung und ich habe das genau so auch mit formuliert, Rudi, dass ich das sehr, sehr mutig von dir mitfinde. Und ich hab da auch wirklich auch Danke, auch wirklich ein ehrliches Danke ihm gegenüber auch mit ausgesprochen. Und ihn freut es natürlich. Für ihn ist es natürlich auch eine Genugtuung. Er fühlt sich gesehen und er möchte aktiv dazu beitragen, dass über dieses Thema öffentlicher geredet wird.
Das Fachwort für das, was du ihm schenkst, ist Generativität. Generativität bedeutet ein Vermächtnis hinterlassen und das weiß man, dass ein ganz wichtiges Bedürfnis bei Sterbenden ist. Oder überhaupt beim Menschen, was halt am Lebensende umso wichtiger wird. Das ist auch eine der Entwicklungsphasen von Erikson. Also das ist psychologisch was ganz Essentielles. Dieses Gefühl, ich hinterlasse was und auch mein Leid, meine Erkrankung, mein Ende hat einen Gewinn, einen Sinn, was Bleibendes für andere. Psychologisch total hochwertig, auch aus der fachlichen Perspektive so. Ich werde auf jeden Fall deine Internetseite verlinken. Nur kurze Ja-Nein-Frage, wärst du denn auch bereit, falls jetzt jemand das hört und sagt, boah, das fände ich für mich oder für irgendwen, den ich kenne, auch total spannend. Hättest du Kapazität, wärst du bereit, da auch das Projekt auszubauen? Oder sagst du, du bist jetzt, Stand jetzt, Februar 2024, ausgelastet?
Es ist sogar unser erklärtes Ziel und okay, ja, durchaus auch mein Ziel, dass ich genau solche Brücken auch mitschlage, dass ich genau solche Kooperationen auch sehr gerne mit eingehe und ich bitte sogar darum.
Na schau. Noch abschließend meine Frage. Aus deiner Erfahrung, was würdest du den Menschen raten, die vor der Frage stehen, möchte ich so ein Ehrenamt ergreifen? Hast du Tipps oder Ratschläge?
Ich denke, ganz wichtig ist, dass man sich absolut glasklar über seine eigene Motivation mit im Klaren mit ist. Also, dass man sich selber fragt, warum? Warum will ich das? Will ich das, um irgendwo mich selber zu beweisen oder um irgendwie toll dazustehen? Also, das soll es nicht unbedingt mit sein. vor allen Dingen, kenne ich mich selber? Und auch wenn man die Frage nicht unbedingt mit Ja beantworten kann, ist man denn dazu bereit, sich selber erstmal richtig mit kennenzulernen?
Verstehe. Ja, es ist total wichtig, dass du heraushebst, man muss da als Mensch präsent sein. Es ist eben nicht so wie, keine Ahnung, bei einer Müllaufräumaktion, da ist es scheißegal, wie jetzt meine Persönlichkeit ist, da gehe ich hin, räume den Müll weg und bin dann fertig und habe was Gutes getan. So ist es nicht. Auch wir selber werden konfrontiert mit unserer Verletzlichkeit, mit unseren Gefühlen, mit unserem Menschsein. Und das muss man sich klar machen, da hast du absolut recht. Haben wir denn sonst noch irgendwas oder hast du noch sonst irgendwas, was dir jetzt auf dem Herzen liegt?
Ich könnte sicherlich über das Thema noch stundenlang so weiterreden, aber ich glaube, für einen Moment haben wir es eh schon ziemlich gut erwischt. Und vielen, vielen Dank dafür. Danke.
Ich danke dir auch ganz von Herzen für deine Einsichten. Ja, das war mein Gespräch mit Thomas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspirieren können. Schaut euch gerne auch seine Fotos und sein Projekt an. Und wenn ihr möchtet, hört euch doch bei eurem örtlichen Hospizverein um, wann die nächsten Qualifizierungskurse beginnen. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!